Ja, wir kommen zu einer neuen Serie. Ja, eigentlich logisch, dass es eine neue Serie ist. Wobei nicht ganz logisch, weil wir haben eine Serie unterbrochen gehabt und wir mussten aufhören. Die von den Ressourcen. Und dort ist noch eine Predigt offen und die wird Letizia dann am 5. Juli halten. Und jetzt eben im Monat Juni beschäftigen wir uns mit dem «Unser Vater». Ich habe das ein bisschen aufs Herz bekommen, dass ich möchte eine Predigtserie machen über das Gebet. Und aber wie gedacht, ich möchte eigentlich so einen speziellen Fokus machen. Jetzt nicht quasi den Anspruch haben, dass wir jetzt in diesen vier Sündigen das ganze Gebet irgendwie durchnehmen und so einen ganzen Ablauf haben, sondern ich habe es mal so genannt, Knacknuss, unser Vater. Weil ich finde, es hat so ein paar spezielle Sachen in diesem Gebet drin, wo man vielleicht immer wieder betet, wenn man sich gewöhnt ist, das Gebet zu beten, aber sich dann vielleicht gar nicht mal so sicher ist, ja, was bedeutet jetzt das? Wie zum Beispiel, wenn man betet, führe uns nicht in Versuchung, stelle ich mir oft die Frage, ja, wieso beten wir das? Ist es Gott, der uns in Versuchung führt? Genau, das wäre so eine Knacknuss, aber um die geht es heute Morgen nicht. Aber die kommt wahrscheinlich dann noch. Weil heute Morgen möchte ich mit der Einleitung starten. Also das, schauen, in was für einen Kontext ist eigentlich das Gebet gesetzt. Und was hat Jesus gesagt, wo er, wie das Gebet seinen Jüngern gelehrt hat. Unser Vater finden wir ja beim Matthäus und beim Lukas. Beim Matthäus so ein bisschen ziemlich in dem Wortlaut, wo man es so kennt. Was man noch sagen darf, vielleicht kommen wir auf das dann noch zurück, ist das so da der Abschluss, geheiligt, nicht der Abschluss, dein ist das Reich und die Kraft und die Ewigkeit, das ist nicht, ich sage jetzt mal, original, das ist irgendwie zugefügt worden, das ist in der älteren Handschrift nicht. Aber der erste Teil bis zum Versuche uns, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, bis dahin ist es eigentlich in Matthäus so ein bisschen, wie wir es kennen. Und beim Lukas ein bisschen, ich sage jetzt mal, abgeschwächt. Also es ist eigentlich auch praktisch das Ganze drin, aber es fehlt ein gewisser Teil. Auch die Einleitung ist beim Lukas relativ knapp. Dort heisst, das ist ein bisschen komisch formuliert, dort heisst, Jesus sei an einem Ort, er war an einem Ort, um zu beten. Das ist ein bisschen komisch formuliert, das heisst einfach, er sei an einem Ort gewesen. Es wird irgendwie nicht präzisiert, an was für einem Ort er war. Es könnte zum Beispiel der Tempel sein, weil das der Ort war, wo man angegangen ist zum Betten. Es könnte auch gut irgendein Berg sein, das sehen wir ja in der Evangelie, dass Jesus sich gerne irgendwie auf einen Berg zurückgezogen hat. Wir wissen es eigentlich nicht. Was wir wissen, ist, dass scheinbar er ein Gebetsleben hatte, das recht ansteckend war. Weil, als er dann zurückkommt, fragen ihn eben die Jünger, Herr, lehr uns beten. Sie haben wie irgendetwas gesehen in diesem Gebetsleben, wo sie auch danach gestrebt haben. Und sie haben Jesus gefragt, hey, lehr uns doch beten. Das ist doch eine gute Nachricht heute Morgen. Scheinbar ist das Gebet etwas, das man lehren kann. Manchmal gibt es so ein bisschen die Ansicht, ja, die einen haben Gabe zum Beten, die anderen nicht. Ich glaube, Gebet ist, natürlich gibt es eine Gebetsgabe, aber es ist etwas, was man lernen kann. Jetzt, was machst du, wenn du etwas lernst? Oder wie gehst du vor, wenn du etwas lernst? Sagen wir mal, du möchtest Italienisch lernen. Ich gebe dir mal drei Beispiele, wie du könntest Italienisch lernen. Du könntest dir zum Beispiel sagen, von jetzt an gehe ich jede Woche einmal Italienisch essen. Das kann ein Ansatz sein. Wenn es nicht hilft, zum Italienisch zu lernen, dann ist es auch sonst nicht verloren. Oder du sagst dir, gut, das war jetzt in der letzten Zeit schwieriger, aber du kannst dir sagen, hey, immer am Sonntagnachmittag schaue ich Serie A an. Italienische Fußballliga, da lerne ich sicher Italienisch. Oder du könntest dir auch sagen, ich verbringe viel Zeit mit Leuten, die Italienisch reden. Wahrscheinlich ist die dritte Variante die effektivste, würde ich jetzt mal so behaupten. Und manchmal gehen wir Christen manchmal so ein bisschen vor. Wir konsumieren viel christliches Zeug, italienisches Essen. Oder ja, genau, aber verbringen wir Zeit mit dem, wo eben beten hat können, sage ich jetzt mal, mit Jesus. In der Schule hast du sicher einiges gelernt. Und wahrscheinlich hast du nicht nur Sinnvolles gelernt. Also, Du hast sicher auch viel Sinnvolles gelernt in der Schule. Ich sage ja, du hast sicher auch Sachen gelernt, die nicht sinnvoll gewesen sind. Und ich glaube, es hilft uns gut. Gut, so als Schüler in der Schule sieht man es dann vielleicht nicht immer, was es einem könnte bringen. Und dann sagt man sich später, hätte ich doch. Aber vielleicht, wenn man dann ein bisschen erwachsener wird, dann hilft es uns doch, wenn wir wissen, für was wir etwas lernen. Wenn wir irgendeinen Sinn dahinter sehen. Und ich glaube, das hilft uns. Darum ist die Frage heute Morgen ein bisschen, ja, wieso beten wir eigentlich? Was bringt es uns? Wozu tun wir beten? Was noch gut ist beim Gebet, das ist etwas, wo wahrscheinlich jeder Mensch auf dieser Erde einmal ausprobiert hat. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht mindestens einmal in ihrem Leben so ein Gebet gesprochen haben, wie zum Beispiel Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann... Ich denke, jeder hat es einmal ausprobiert. Einige sind dabei geblieben, viele praktizieren es nicht mehr. Vielleicht, weil sie enttäuscht sind vom Resultat. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, für Gott ist es ja nicht ganz einfach. Stellt euch vor, normalerweise würde ja jetzt dann bald Fußball-Europameisterschaft sein. Die Schweiz würde gegen Wales spielen, ich glaube, nächste Woche wäre das. Jetzt stellt euch vor, alle Christen, alle Schweizer Christen kommen zusammen und beten dafür, dass die Schweiz diesen Match gewinnt. Das Blöde ist, alle walisischen Christen kommen auch zusammen und beten, dass ihr Team den Match gewinnt. Das ist für Gott nicht ganz einfach. Können wir besser beten? Oder sind wir vielleicht mehr? Oder sind, ja. Ich weiss auch nicht, ob du weißt, welches das meiste Gebet ist, wo Ehepaar sprechen, bevor sie heiraten. Also das meiste, was sie beten, ist, lass doch nächsten Samstag oder in 2 Wochen schön Wetter sein. Jetzt ist auch dort wieder so ein bisschen das Problem. Vielleicht gibt es gleichzeitig einen Bauer oder einen Landwirt, der vielleicht gerade für Regen betet, weil das auch mega wichtig wäre. Ha, nicht einfach für Gott. Gut, es ist so, ich glaube, die richtig guten Christen, die haben einfach schönes Wetter gehabt, Hochzeit. Darum möchte ich jetzt mal schnell eine Umfrage machen unter den Verheirateten. Wir sehen es heute Morgen, das sind die hier zusammensitzen. Wer hat schönes Wetter gehabt, Hochzeit? Ja, alle, genau. Genau. Wir lachen immer zu Hause unter meinen Geschwistern, die lachen mir immer über das, weil bei meinem Bruder und bei mir es ist einfach schön Wetter gewesen, bei meinen Schwestern nicht. Genau. Haben jetzt die nicht schönes Wetter gehabt, haben sie falsch gebetet? Ja, also unser Vater zeigt uns, wie wir so beten sollen, aber ich möchte jetzt eben zuerst die Frage stellen, ja, warum beten wir eigentlich, wozu? Und ich glaube, dass wir in der Einleitung bei Matthäus so ein paar Schlüssel finden, zum Wozu und zum Warum wir beten. Ich möchte das lesen mit euch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, ab dem Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ich möchte 2, 3 Sachen aus dem Text herausnehmen. Und das erste ist das Wort plappern. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Schweizerdeutsch übersetzen würde. Vielleicht lieren. Oder ein interessantes Wort. Man liert etwas ab. Kennt man das? Schnurren? Vielleicht, ja. Genau. Oder einfach plappern. Genau. Um zu verstehen, was Jesus gemeint hat, als er das gesagt hat, muss man ein bisschen in seinen Kontext eintauchen, in sein Umfeld eintauchen. Jesus war ja ein Jude. Die Juden haben eigentlich schon immer, und sie haben auch heute noch, eine grosse Menge an vorformulierten Gebeten gehabt. Wir kennen das ja nicht so. Also, im freikirchlichen Kuchen, wo wir uns oft bewegen, kennen wir eben vielleicht unser Vater. Und selbst das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da jeden Sonntag miteinander beten würden. Aber sonst kennen wir das nicht so. Je nachdem, in anderen Denominationen gibt es das mehr. Und eben bei den Juden ist das sehr stark. Sie haben sehr so vorformulierte Gebete. Das ist übrigens jetzt nicht wertend, was ich sage. Also es ist, glaube ich, beides hat seinen Schatz. Das vorformulierte Gebet kann einem sehr stark helfen. Das wichtigste Gebet, das die Juden haben, ist Schema. Schema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Wahrscheinlich die meisten Juden, selbst die nicht so fromm sind, sage ich jetzt einmal, oder nicht so religiös unterwegs sind, die meisten Juden könnten das wahrscheinlich zitieren. Höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins. Das ist ihr Glaubensbekenntnis, das ist ihr Gebet. Das kommt aus dem 5. Mose 6,4. Es geht weiter mit dem Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ich finde es ein wunderschönes Gebet. Die Juden rezitieren das zweimal. Einmal am Morgen, vor dem 9. sollte das geschehen, und einmal am Abend, wieder vor dem 9. Also am 9. sollte es gemacht sein. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe von weiteren Gebeten, die sie sprechen. Es gibt das sogenannte 18-Bitte-Gebet. Das ist noch spannend, das hat 19 Bitten und heisst 18-Bitte-Gebet. Das hat ursprünglich 18 gehabt, und irgendwann ist es erweitert worden und der Name ist wie geblieben. Das ist so die Gebetsliturgie, die sie dreimal pro Tag beten. Also die besonders religiösen, sage ich jetzt einmal. Und man kann davon ausgehen, dass Jesus dazu gehört hat, zu denen, die diese Liturgie in dem Sinn eingehalten haben. Man sieht es zumindest auch beim Petrus zum Beispiel. In der Apostelgeschichte 3 ist das, glaube ich, wo es heisst, dass er am Nachmittag zur Gebetszeit im Tempel gegangen ist. Also das heißt, sie haben am Morgen sind sie und am Nachmittag und am Abend haben sie die Gebetsliturgie gehalten. Jetzt, wie gesagt, das ist ja an sich eine gute Sache und ich glaube, ein Tipp an dich, wenn du willst, ein regelmäßiges Gebetsleben haben, dann hilft es mega, wenn man sich so Gewohnheiten setzt und sagt, hey, jeden Tag am Morgen, jeden Tag, ich weiß auch nicht, um 3 Uhr am Nachmittag, wenn das für deinen Zeitplan geht, bete ich. Das kann mega helfen. Das Problem ist eben, dass wir Menschen so ein bisschen dazu neigen, dass wir Sachen dann ritualisieren und dass etwas dann kann zum religiösen Ritual verkommen. Also in dem Sinn, dass man es dann wie nicht mehr fühlt, man betet es einfach nur noch so dahin. Und das ist ja eigentlich das, was Jesus da meint, wenn er sagt, ihr sollt jetzt nicht plappern, also ihr sollt jetzt nicht abelieren, ihr sollt jetzt nicht einfach so sagen, ohne dass ihr überhaupt darüber legt, was ihr dabei sagt. Und was noch spannend ist, ist, dass Jesus das da relativ scharf verurteilt. Also er sagt, ihr sollt das nicht machen, so wie die Heiden. Oder in gewissen Übersetzungen heisst so wie die aus den Nationen. Also im Prinzip hat er wie gesagt, und wenn du das an einem frommen, religiösen Juden sagst, ist das doch ziemlich ein Affront. Er hat quasi gesagt, wenn ihr so betet, dann sind ihr wie die, die nicht zum Volk von Gott gehören. Also er hat das relativ scharf verurteilt. Jetzt finde ich es ja schon noch spannend. Also wenn wir sagen, die Definition von dem Plappern wäre, ein Gebet monoton aufsagen, ohne sich wirklich Gedanken zu machen zum Inhalt, dann ertappe ich mich, dass es mir doch sicher schon vorkommt, dass ich unser Vater so gebetet habe. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man irgendwo in einem Gottesdienst ist und das unser Vater betet, dann komme ich relativ schnell in diesen Modus rein. Also oft so am Anfang ist man noch voll dabei. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, ich bin voll dabei und irgendwann hängst du irgendeinen Satz vielleicht noch an, bist noch überlegen, ja, was bedeutet das für mich? Aber du hast gar keine Zeit, weil du musst ja schon weitermachen, weil das Gebet ja weitergeht. Und das finde ich schon noch spannend. Jesus sagt, ihr sollt das Gebet nicht plappern und er weiss schon, es wird wahrscheinlich in der Kirchengeschichte zu dem Gebet, wo am meisten plappert wird, weil wir es einfach monoton aufsagen. Ja, wenn wir zurückkommen zu dem Gebet von der von den Juden, dem Schma Israel. Schma bedeutet höre, eben höre Israel, dein Gott. Höre. Und das ist wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass das Wichtigste beim Gebet scheinbar nicht das Reden ist, sondern das Hören. Also ich glaube, Gebet soll uns immer in Gemeinschaft mit Gott führen. Und eben das Problem ist, dass wir Menschen dann oft Sachen ritualisieren und es dann eben nicht mehr wegen dem Inhalt machen, sondern nur wegen der Sache. Und dann könnte man sagen, dann leben wir, überspitzt gesagt, nicht mehr Glauben, sondern unser Glauben wird ein Stückchen zur Religion oder wird, unser Verhalten wird religiös und ist nicht mehr ein Beten aus dem Glauben heraus. Religion, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen negativ, Religion kann auch bedeuten, oder so ein religiöses Gedankengut oder Geist kann auch bedeuten, dass uns Orte mega wichtig sind. Also, dass man wie das Gefühl hat, man kann nur an einem Ort beten. Und das war auch eben bei den Juden sehr stark gewesen. Man musste in den Tempel gehen, je nachdem, zum Beten. Und wenn ich jetzt so das hinter dem Hintergrund anschaue, dann muss ich sagen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen für uns Christen, dass wir jetzt mal eine Zeit hatten, wo wir nicht haben können, am Sonntagmorgen an einen Ort in den Gottesdienst. Also ich rede jetzt für Christen, natürlich nicht für uns da. Wir sind ja von dem nicht betroffen. Nein, es hätte jetzt von mir aus nicht so lang sein müssen, aber ich glaube, es hat uns gut getan, einmal zu bewusst werden, hey, man muss jetzt nicht unbedingt an einen Gottesdienstort kommen, um Gottesdienst zu feiern. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass wir jetzt nicht letzten Sonntag gestartet sind. Ich habe die Frage bekommen, wieso starten wir nicht Pfingstsonntag? Wäre doch super schön. Ja, es wäre noch schön, aber eigentlich ist ja jeder Sonntag ein Pfingstgottesdienst. Eigentlich sollte jeder Sonntag ein Gottesdienst sein, wo der Heilige Geist ausgossen wird in unsere Mitte. Eigentlich ist jeder Sonntag ein Ostergottesdienst, wo wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. Eigentlich ist jeder Sonntag ein Weihnachtsgottesdienst, wo wir daran denken, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu dem religiösen Denken. Wir haben uns nicht fest an Orten, wir haben uns nicht fest an Festen, obwohl es wichtig ist, dass wir Festen feiern. Aber wir sind in der Freiheit. Beten ist schlussendlich Gemeinschaft mit dem Vater. Und in dem Sinn ist auch der folgende Satz zu verstehen, wenn Jesus sagt, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist eigentlich noch so, wenn ich jetzt einen Werbespot machen für das Gebet, hätte ich jetzt einen Satz vielleicht nicht unbedingt reingenommen. Also wenn ich jetzt Jesus gewesen wäre, weil ich könnte so ein bisschen, ja, wieso beten wir dann? Es bringt ja gar nichts. Er weiß es ja. Aber vielleicht geht es ihm eben wirklich darum, dass das Gebet eben zuerst Beziehungspflege sein soll. Es geht gar nicht unbedingt das erste Mal darum, dass wir ihm irgendwelche Bitten bringen. Das darf schon auch Platz haben. Das heisst ja auch, eben, dass wir bitten sollen und uns wird aufgetan werden. Und im Unser Vater beten wir auch. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das darf Platz haben. Aber spannend ist, dass das Gebet startet zuerst mal mit Bitten oder mit Sätzen, die Gott ins Zentrum stellen. Also, dein Name werde geheiligt, dein Königreich komme, dein Wille geschehe. Also, wir stellen wie zuerst Gott ins Zentrum, dann dürfen wir kommen mit unseren Bitten, mit unseren Bedürfnissen. Aber vielleicht kommen wir so weniger in einen Modus rein, dass wir so ein bisschen wie unseren Postizettel nehmen und den abbeten und quasi einfach unsere Bitten vorbringen. Also eine von diesen Knacknüssen, die ich wie identifiziert habe in dieser Einleitung, ist so ein bisschen, dass das Gebet zu einem religiösen Ritual verkommt. Und eine zweite Gefahr, die ich mit euch möchte anschauen möchte, finden wir im folgenden Satz. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten und sich vor den Leuten zu zeigen. Ja, was steckt hinter dem Satz? Wir haben ja bereits gesehen, ich habe euch das bereits erklärt, dass die Juden so ihre drei Zeiten hatten, wo sie gebetet haben. Am Morgen, am Nachmittag und am Abend. Und jetzt ist es so gewesen, dass besonders fromme Juden, die haben sich dann noch wirklich ganz speziell eine Zeit ausgedacht. Also das war nicht mehr einfach morgen Nachmittag Abend gewesen, sondern es war, glaube ich, morgen um 9 Uhr gewesen, dann am Nachmittag um 3 Uhr und nochmal am Abend um 9 Uhr, glaube ich. Bin nicht ganz sicher, Nachmittag um 3 Uhr bin ich ziemlich sicher, die anderen, glaube ich, war es so gewesen. Auf jeden Fall haben sie sich wie fixe Zeiten definiert. Und es war dann einfach wichtig gewesen, dass egal wo du dann gerade warst, dass du dann gebetet hast. Also jetzt in unsere Zeit umgemünzt, wenn du am Nachmittag um 3 Uhr irgendwo gerade am Migros am Posten bist, dann hast du einfach gerade dann müssen dein Gebet sprechen. Jetzt für uns geht das noch relativ einfach. Da könnten wir uns irgendwie zwischen so zwei Teigwaren packen, könnten wir schnell noch unser Gebet sprechen. Die frommen Juden, die haben aber mit ausgestreckten Armen und mit geneigtem Haupt gebetet. Also man hat das gesehen. Und für die einen, die haben sich dann wie so einen Sport daraus gemacht, dass sie am richtigen Zeitpunkt an einem mega guten Ort waren, wo sie möglichst viel gesehen haben. Darum meint Jesus dort, hey, mach jetzt nicht wie die, die noch irgendwo anstehen, damit die Leute euch sehen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie ist das mit uns? Also, ich habe jetzt nicht so das Bestreben, dass mich die Leute irgendwie mega sehen, wenn ich am Betten bin. Wenn wir zum Beispiel auf der Straße rausgehen und beten, dann ist es mehr auch eine Überwindung, die es braucht. Also ich gehe nicht irgendwie raus, damit alle sehen, oh, der ist mega fromm, der betet und so. Das ist jetzt nicht so meine Gefahr. Wenn Jesus sagt, sollen die Kamera zurück zum Betten, das passt mir mega gut. Das mache ich eigentlich sowieso gerne. Ich muss mehr dann aufpassen, wenn man zum Beispiel daran denkt, zum Beispiel meine Kinder, muss immer schauen, dass die dann merken, oh, der Papi betet im Fall schon auch. Also, weil ich einfach mehr das lieber für mich mache, in meinem Kämmerli. Aber ich habe gleich so ein paar Sachen gefunden, die könnten gefährlich sein oder die mir sicher schon passiert sind, euch wahrscheinlich nicht. Zum Beispiel, wenn ich, sage jetzt mal, in einem frommen Milieu irgendwo mich bewege, wo mich jetzt die Leute vielleicht nicht so gut kennen, dann gibt es irgendeinen Gebetsmoment. Da ist die Gefahr manchmal schon noch so ein bisschen da, dass man dann möchte irgendwie noch so ein mega gutes Gebet formulieren, dass die Leute merken, oh, der hat etwas auf dem Kasten, der kann schon noch beten. Die Gefahr habe ich schon, wenn ich so ganz ehrlich bin, bin ich nicht ganz gefeit von dieser Gefahr. Die Frage ist eben, wer beten wir eigentlich? Beten wir zu Gott? Beten wir für ihn? Oder geht es uns mehr darum, dass der, der nebendran ist, findet, ja, der hat es schon noch im Griff mit dem Beten. Und darum gibt uns eben Jesus den Tipp, wenn ihr betet, dann zieht euch doch zurück, ja, in die Kammer. Dort, wo ihr nur Gott seht. Und ich möchte noch ein paar Worte verlieren über das Wort, das da übersetzt ist mit Kammer. Das ist ein spannendes Wort. Das, auf Griechisch heisst das Tameion. Und das hat eigentlich drei Bedeutungen, das Wort. Die vordergründige und die erste Bedeutung und die man sicher auch gerade da mit dem sofort assoziiert hat, es ist ein Wort für eine Vorratskammer. Und das ist etwas, was wir dazu mal, eigentlich wirklich die meisten haben das gehabt, so eine Vorratskammer. Also das ist wie klar gewesen, wenn Jesus sagt, zieht euch zurück in eure Kammer, dann hat man wie gemerkt, ja genau, dort sollen wir hingehen zum Betten in unsere Vorratskammer. Jetzt, ich weiß nicht, ob du eine Vorratskammer hast, vielleicht hast du auch, vielleicht ist das der Keller, wo du irgendwie Sachen lagerst oder so. Jetzt möchte ich dir mal eine Frage stellen. Was gibt es für Gründe, dass du in deine Vorratskammer oder in deinen Keller gehst? Oder eben in deine Vorratskammer, so nehmen wir mal das Bild. Was gibt es für Gründe, dass du dort hingehst? Zum Essen holen. Genau, das ist der eine Grund, den ich herausgefunden habe. Ich habe noch einen zweiten gefunden. Also, ja, das würde ich jetzt zu der Nahrung zählen. Also aufbewahren im Sinn von, also ich gehe entweder in die Vorratskammer zum Essen holen oder zum Essen bringen. Muss ja auch das dort mal reinbringen, damit es dann dort drin hat. Und eigentlich finde ich das noch ein cooles Bild für unser Gebetsleben. Wenn wir ins Gebet gehen, dann ist es genau das. Entweder bringen wir Nahrung in unsere Vorratskammer, wie investieren, vielleicht in Zeiten, wo wir es brauchen, wo wir dann von dieser Nahrung zehren können. Und das kann dann eben ein anderer Moment sein, wo wir es vielleicht brauchen. Dann gehen wir in die Vorratskammer und holen uns das, was wir brauchen. Das finde ich eigentlich noch ein cooles Bild für das Gebetsleben. Wir können Nahrung holen, aber wir können auch Nahrung bringen. Dann eine zweite Bedeutung von dem Wort, das da mit Kammer übersetzt ist, ist, es ist ein geheimer Ort. Es bedeutet, es ist ein geheimer Ort. Und da muss man wissen, dass zu der damaligen Zeit man seine Vorräte wirklich hat müssen schützen, einerseits vor wilden Tieren. Das ist jetzt bei uns wahrscheinlich nicht mehr so das Thema. Wobei, ja, wenn man es jetzt gerade draussen lässt oder so, dann kommt dann auch schnell mal irgendein Fuchs vorbei oder so. Also vor wilden Tieren hat man es schützen und auch vor Dieben. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass die Vorratskammer in der Regel der einzige Ort in so einem Haus war, wo man konnte abschliessen. Und es war der einzige Ort, oder es ist nicht, das ist vielleicht nicht unbedingt der einzige, es ist der einzige Ort, wo man konnte abschliessen und es hat kein Fenster gehabt. Also wenn man dort drin war, abgeschlossen, dann war man wirklich für sich gewesen. Und ich glaube, das Gebet soll auch ein Stück weit ein geheimer, ein abgeschlossener Raum sein, wo der Find, der, der eben sagt, dass er, der, von dem, wo Jesus sagt, dass er gekommen ist, zum Stellen, wo er eben keinen Zugang hat. Ich glaube, Gebet ist ganz stark geistlicher Kampf. Und im gleichen Kapitel, Matthäus 6, sagt Jesus noch: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Also wenn wir uns himmlische Schätze sammeln, die wir eben in die Vorratskammer bringen, dann sind das Schätze, die der Find nicht rauben kann, weil sie an einem sicheren Ort sind, weil sie abgeschlossen sind, weil er nicht dazukommt. Und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung von dem Wort. Und das ist, es bedeutet der innere Ort. Und ich glaube, das Gebet bewirkt ganz fest etwas in uns innen. Also es geht weniger um das, was außen ist, sondern es bewirkt, ja, es verändert uns innerlich. Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die durch das Gebet äußerlich verändert worden sind. Das kann es ja vielleicht mal geben, wenn man irgendwo, weiß auch nicht, vielleicht um eine Heilung oder so betet oder so. Und dann auf einmal, ich habe auch schon gehört von Leuten, wo Beine irgendwie gewachsen sind, die nicht gleich lang sind und so. Es gibt schon auch äußerliche Veränderungen durch das Gebet. Aber jetzt, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich in 99 von 100 Fällen verändert das Gebet uns innerlich. Es verändert unseren inneren Mensch. Jetzt ist ein bisschen das Problem, dass das, was wahrgenommen wird von den anderen Menschen, ist eben mehr der äußere Mensch. Und es ist ja so, manchmal nehmen wir etwas wahr von einem Menschen, aber das heisst jetzt noch nicht, dass das, was wir wahrnehmen, auch das ist, was korrespondiert mit dem, was innen ist. Es kann jetzt wie positiv oder wie negativ sein. Man kennt wie beides. Und darum möchte ich dir so zum Abschluss noch zwei Personen vorstellen. Das ist der Manfred und der Samuel. Was jetzt noch gut ist, wenn man so Gottesdienst hat, dass sich die Leute anmelden müssen, gell, Elisabeth? ist, dass man weiss, was für Namen da sind und dann nimmt man sicher nicht den Namen, der dann auch da wird sitzen. Das ist jetzt noch praktisch. Und darum habe ich gewusst, es hat sich kein Manfred und es hat sich kein Samuel angemeldet. Und darum stelle ich euch die zwei Personen vor. Der Manfred. Das ist eine Person, für die ist es eigentlich wichtig, was in ihr drin ist. Also das ist eine Person, die investiert wirklich in das, was drin ist. Innen drin ist. Es ist ihr eigentlich egal, was die anderen denken. Es ist ihm egal, wie er äußerlich aussieht. Ich meine jetzt nicht vom Aussehen, im Sinne vom physischen Aussehen, aber es ist ihm so ein bisschen egal. Ihm ist wichtig, was Gott in seinem Herzen sieht, der Manfred. Beim Samuel ist es ein bisschen anders. Ihm ist es wirklich wichtig, was die anderen denken. Ihm ist es nicht so wichtig, was Gott denkt, aber was die anderen denken, das ist ihm schon noch wichtig. Jetzt frage ich dich, wem möchtest du gleichen von diesen zwei? Machen wir eine Abstimmung. Möchtest du lieber der Manfred sein? Was ist die richtige Antwort? Möchtest du lieber am Samuel gleichen? Ja. Also eben, die Frommen unter uns, die haben jetzt natürlich Manfred gesagt. Oder vielleicht die richtig Frommen haben Samuel gesagt, weil sie ehrlich gewesen sind. Mein Problem ist eben, ich möchte eben sehr gerne Manfred und Samuel sein. Darum heisse ich auch Manuel. genau. Und die Gefahr, die nimmt uns wie niemand ab. natürlich strebe ich eigentlich von meinem Herz her, und ich nehme das jedem von euch ab, dass er auch nach dem strebt, strebe ich mehr nach dem Samuel. Aber in meiner Verhaltensweise bin ich so oft der Manfred. Und dieser Gefahr, der sind wir einfach ausgeliefert, und dieser Gefahr können wir wahrscheinlich wie nicht ausweichen. Sondern mit der müssen wir irgendwo handeln und irgendwo uns immer mal wieder in die Kammer einschliessen, wo wir eben in den, sagen Sie nicht den falsch sagen, in den Samuel investieren und nicht in Manfred investieren. Möchte ich zum Abschluss noch einen spannenden Vers weitergeben? Aus dem Hohelied. Hohelied 1, 5 und 6. Finde ich wirklich einen spannenden Vers. Ich muss dort noch wissen dazu, dass zu der damaligen Zeit ist jetzt Schönheitsideal ist jetzt nicht unbedingt mega brünt gsi, sondern das Schönheitsideal war mehr gewesen, die Bleichen. Weil die Bleichen, das kommt mir jetzt noch entgegen, ich bin jetzt nicht so der brünte Typ. Nein, die Bleichen sind die gewesen, die quasi haben können schaffen lassen für sich. Die sind die heim gewesen, irgendwo in einem Palast oder wo auch immer. Und die Brünte sind halt die, die haben müssen rausgehen schaffen und dann halt durch die Sonne, wo ja dort in diesen Gefilden doch relativ stark scheint, immer gebrünt worden sind. Und der Hintergrund muss man sich bewusst sein, wenn ich euch den Vers lese. Schwarz gebrannt hat mich die Sonne, schwarz wie Beduinenzelte, wie die Decken Salomos, trotzdem bin ich schön, ihr Mädchen aus der Stadt Jerusalem. Seht nicht so auf mich herunter, weil ich dunkler bin als ihr. Draußen muss ich alle Tage meiner Brüder Weinberg hüten. Doch für meinen eigenen Weinberg, für mich selbst, kann ich nicht sorgen. Dafür bleibt mir keine Zeit. Also die Person da hat das Problem gehabt, dass sie sich um die anderen Weinberg kümmern und nicht um ihre eigene. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, um den inneren Mensch in uns zu pflegen. Ich möchte jetzt noch beten und dann noch zwei Sachen machen mit euch. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das Gebet, das du uns gelehrt hast. Ich möchte dir Danke sagen, dass das Gebet Beziehung ist mit dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder befreist von irgendwelchen religiösen Gedankensgut. Danke, dass du uns von dem frei machst und uns immer wieder hilfst, dass wir schlussendlich auf dich schauen beim Beten. Und du siehst die Gefahr, die wir wahrscheinlich alle kennen, dass wir oft investieren in das, was sichtbar ist, investieren in das, was gesehen wird. Aber wir strecken uns aus nach dir heute Morgen und wir möchten investieren in unseren inneren Mensch. Danke, dass du uns innerlich veränderst. Amen. Jetzt möchte ich noch zwei Sachen machen mit euch. Zuerst möchte ich mit euch jetzt noch das Vater Unser oder das Unser Vater beten. Aber ein bisschen anders, nicht viel anders. Aber habe ich gemerkt, was eigentlich noch cool ist, was wir Schweizer Deutschschweizer haben, ist, wir haben unseren Dialekt. Und das finde ich eigentlich noch cool. Ich habe gemerkt, mir hilft das mega, wenn ich unser Vater auf Schweizerdeutsch bete, dann ist man nicht so ganz fest in diesen formulierten Sätzen drin. Und darum möchte ich das wie mit euch beten. Und ihr dürft, die man möchte, dürft mitbeten. Ihr dürft aber auch hängen bleiben an irgendeinem Gedanken und dann aufhören mitbeten. Genau, es soll ja nicht das Geplapper sein, sondern möchtet das einfach miteinander beten. Hä? Summen? Nein, das darf man singen, nein. Ja, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Königreich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Der Wille, der im Himmel festgemacht ist, der soll da auf der Erde geschehen. Gib uns heute unser Brot, das wir für den heutigen Tag brauchen. Vergib uns unsere Schuld. Und auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Bewahr uns vor dem Bösen und erlöse uns vom Bösen. Amen. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe gemerkt, ich habe Königreich gesagt. Der eine denkt, das kommt dann vielleicht noch. Wieso? Also, im Originaltext heisst es, so wie ich das verstanden habe, Königreich. Genau, jetzt, was ich noch machen wollte, wir haben jetzt nämlich noch ein Abschlusslied, vom, so ein Segenslied. Jetzt dürft ihr schon mal kommen. Ich habe nämlich wie vorher den Impuls gehabt, ich fände es mega cool, wenn wir würdet speziell, jetzt wie stellvertretend für unsere Worship-Bands, die in den nächsten Sündigen werden im Einsatz sein, dass wir sie segnen, wie stellvertretend für all die, weil ihr merkt, das ist kein einfacher Job, den sie da machen müssen. Und ich glaube, gerade das mit dem äußeren und dem inneren Mensch ist noch schwierig, wenn man wie da so fast muss vorsingen. Darum möchte ich sie wie stellvertretend segnen. Und ich darf aufstehen dazu. Und ich sage auch uns als Gemeinde, dass wir wirklich in den Worship hinein kommen dürfen, auch wenn es nicht ganz so ist, wie wir es uns gewöhnt sind. Es tut uns ja auch noch gut, wenn wir eben gewisse Rituale manchmal auch aufbrechen können. Und dann im Anschluss wird es dann noch ein Segenslied geben. Muss ich noch weiterreden? Fehlt noch Ariel. Also ich mache ein langes Gebet, bis sie da ist. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für Zina, für den Simon und für Ariel. Und ich möchte dir stellvertretend Danke sagen für jede Person, die jetzt auch in den nächsten Wochen, der nächsten Sündung, wird da vorne stehen. Du siehst, sie haben eine herausfordernde Aufgabe und ich möchte sie einfach segnen da drin. Ich möchte euch segnen, dass ihr einfach vor den Thron uns führen, dass ihr Freiheit erleben, dass ihr keinen Blick spüren von Leuten, sondern dass ihr einfach auf Gott schauen in eurem Dienst. Und ich segne uns als Gemeinde, ich segne uns wirklich mit einer übernatürlichen Ausrüstung vom Lobpreis. Hilf uns, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir nicht aufeinander schauen, dass wir nicht auf die vorne sind, schauen, sondern dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dir ehren dürfen. Danke für die Gabe vom Lobpreis, die du uns gegeben hast, dass wir dich anbeten und dich verherrlichen. Amen. Dann hören wir jetzt zum Abschluss eben noch, oder hören oder beten mit ihnen ein Abschlusslied, ein Segenslied. Ich möchte noch schnell sagen, es gibt keinen Kaffee. Vom offiziellen Schutzkonzept her wäre es jetzt so, dass wir mega gestaffelt rausgehen müssten. Ich glaube, wir dürfen uns jetzt ein bisschen Freiheit rausnehmen, weil wir eine kleinere Gruppe sind. Man hat ja bis 30 Personen, darf man sich eigentlich jetzt versammeln. Dass ich jetzt würde sagen, das ist ein bisschen lockerer. Wir müssen jetzt nicht gerade jeden gestaffelt raus. Schaut einfach, dass ihr dann nicht alle miteinander zum Ausgang stürmt. Und genau, sind alle erwachsen. Genau. Was? Oh ja, Ausgang hat es ein Töpfchen von der Heilsarmee, wo ihr die Kollekte reingeben darf. Danke vielmals für das. Ja. Und sind gesegnet.
Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Er segne dich und behüte dich. lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Er sei um dich und durchdringt dich. Er ist mit dir, er ist mit dir. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. Es für dich, es für dich, es für dich. Amen, Amen, Amen. Sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir.